Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wir hören gerade häufig, dass immer weniger Menschen bereit sind, etwas für Klimaschutz zu tun. Stimmt aber so gar nicht, hat eine internationale Befragung von 40.000 Menschen ergeben. Politikerinnen sollten weniger Angst haben vor ihren Bürgern. Darüber reden wir gleich. Außerdem, ihr Flieger hat Verspätung. Das kommt häufig vor. Pech gehabt. In die Richtung wollen in der EU gerade einige Staaten die Uhr zurückdrehen, dass es viel seltener Geld für Geschädigte geben soll. Aber es gibt starken Widerstand. Und am Ende der Sendung braucht man eine private Unfallversicherung. Wir legen mit etwas anderem los. Vor kurzem haben Freiwillige in Gärten in ganz Deutschland Vögel gezählt. Das Ergebnis ist relativ traurig. Es zwitschert und piept immer weniger. Das ist an sich nichts Neues, aber es wird nicht besser. Es verschwinden im Gegenteil immer mehr Vögel. Auch welche, von denen man immer dachte, die sieht man noch ständig, zum Beispiel Amseln. Was den Vögeln so zusetzt, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Martin Rümmler. Das ist der Vogelschutzexperte des NABU. Erstmal, Herr Rümmler, wie schlimm ist es?
Das hängt ganz davon ab, wo man genau hinguckt in Deutschland. Also wenn wir in den Agrarraum gehen, dann ist es relativ schlimm, also sehr schlimm, muss man sagen, für die Vogelwelt, auch für die Insekten- und Pflanzenwelt. In den Siedlungen, da wo wir bei der Stunde der Gartenvögel zählen, ist es nicht ganz so schlimm. Aber auch dort erkennen wir, dass es eine Tendenz dahingehend gibt, dass die Vogelanzahl, aber auch die Artenanzahl teilweise abnimmt.
Worauf führen Sie das denn zurück?
Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe und das hängt natürlich auch immer von der Art ab, die man betrachtet. Aber es hat natürlich vornehmlich immer mit den Nahrungsverfügbarkeiten zu tun, aber auch mit den Nist- und Lebensmöglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel die Gebäudebrüter betrachten, die ja darauf angewiesen sind, an unseren Häusern zu brüten, dann gehen die in erster Linie zurück, weil immer mehr Häuser saniert werden oder weil sie sehr unbeliebt sind und viele Leute die einfach nicht haben möchten. Und wenn wir die Insektenfresser anschauen, dann liegt das natürlich daran, dass die Insekten immer mehr zurückgehen in der Masse und auch in der Artenvielfalt.
Und hängt das damit zusammen, weil Sie ja sagen, wir sprechen jetzt über die Gärten, die Privatgärten oder auch die öffentlichen Gärten, hängt das damit zusammen, dass wir auch da zu viele Insektizide benutzen oder hat das ganz andere Ursachen?
Das kann auch Teil des Problems sein. Wir wissen, dass natürlich durch Einsatz von Herbiziden und Insektiziden und vielen anderen Giften natürlich die Masse an Insekten zurückgeht. Es liegt aber auch einfach daran, dass immer mehr Grünflächen verloren gehen, gerade im öffentlichen Raum. Und auch bei den Gärten, bei den Privatgärten ist es oft so, dass viele ja den Sinn für Natürlichkeit auch so ein bisschen verloren haben. Also die lieben dann eher den grünen, kurzen Rasen, der ja auch sehr einladend aussieht, aber der ist natürlich für die Insektenvielfalt und für die Pflanzenvielfalt und entsprechend dann auch für die Vogelvielfalt nicht sehr ertüchtigend. Und da ist dann so eine Wildblumenwiese im Endeffekt doch viel besser.
Was fehlt den Tieren denn eigentlich? Fehlt ihnen komplett der Lebensraum oder verhungern oder verdursten sie?
Also Verdursten ist auch ein wichtiges Stichwort, gerade in den letzten Jahren. Auch in diesem Jahr sieht man es ja wieder. Wir haben natürlich aufgrund des Klimawandels, aber auch natürlicher Rhythmen, haben wir eine sehr starke Trockenheit, die dazu führt, dass viele Vögel und nicht nur Vögel, auch viele Säugetiere und Pflanzen unter der Trockenheit leiden. Also auch da kann man dann zum Beispiel nachhelfen, indem man Vogeltränken aufbaut. Aber ja, es geht vor allem auch um die Vielfalt an Pflanzen, denn je mehr Pflanzen wir im Garten haben, in den Grünflächen, in den öffentlichen Räumen, desto mehr verschiedene Insekten zieht das auch an und entsprechend mehr Nahrung steht dann auch den meisten Vögeln zur Verfügung, denn in der Regel während der Brutzeit füttern fast alle Vögel ihren Nachwuchs mit Insekten.
Ein besonders krasser Fall ist ja im Moment die Amsel, die eigentlich immer so als Allerweltsvogel gilt, weil sie einfach sehr verbreitet war in Deutschland. Die ist deswegen ein besonders krasser Fall, weil da so einiges zusammenkommt. Was genau?
Ja, bei der Amsel haben wir nicht nur die Schwierigkeit, dass Lebensräume in Form von Gärten und Grünanlagen ja immer mehr verloren gehen oder immer weniger werden, sondern gerade in diesem Fall ist es auch so, es gibt ein Virus, das Usutu-Virus, das vor einigen Jahrzehnten nach Deutschland kam, aus Afrika. das den Vögeln zusetzt. Auch andere Vögel können sich damit infizieren, aber interessanterweise nur bei der Amsel verläuft diese Krankheit in den meisten Fällen tödlich. Wir hatten schon einige Infektionswellen, 2018 gab es schon mal eine und jetzt im letzten Jahr 2024 erreichten uns über unser Meldeportal sehr viele Verdachtsfälle von Usutu-Erkrankungen, vor allem in Norddeutschland. Und das hat man in diesem Jahr in den Zahlen der Stunde der Gartenvögel auch gesehen.
Und ich habe gelesen, mit den Regenwürmern hat das auch zu tun. Also die Amsel leidet unter der Trockenheit besonders, weil sie sich hauptsächlich von Regenwürmern ernährt.
Ganz genau. Also man sieht ja klassischerweise Amseln gern so über den Rasen oder die Wiese hüpfen und nach Würmern und anderem Kleingetier horchen und auch dann suchen. Und tatsächlich ist es natürlich so, durch die Dürre haben wir eine sehr hohe Trockenheit in den oberen Erdschichten und entsprechend ziehen sich dann auch die Regenwürmer und anderes Kleingetier zurück, tiefer in den Boden oder in etwas feuchtere, versteckte Stellen, wo die Amsel dann vielleicht nicht so leicht rankommt.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, mehr Pflanzenvielfalt wäre wichtig. Was kann jeder Einzelne tun?
Also das wäre ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass man wirklich viele verschiedene Arten in den eigenen Garten bringt, angefangen von Einjährigen über Stauden, über Gehölze wie Strauchwerk, Rosen, bis hin zu Bäumen. Am besten immer etwas, was blüht und dann auch trägt und vielleicht den Vögeln im Winter sogar Früchte und Samen bietet. Und mehr Vielfalt bringt auch mehr Insektenvielfalt automatisch mit sich. Je mehr, desto besser. Also wenn die ganze Nachbarschaft mitmacht, dann ist das noch ein größerer Effekt, der sich potenziert. Und was auch ganz wichtig ist, im eigenen Garten Struktur schaffen, dass man Totholzecken schafft, dass man Laubstreu schafft und vielleicht sogar mit Nisthilfen den einen oder anderen Vogelarten auch unter die Fittiche greift.
Es gibt ja Tier- oder es gibt ja Vogelpopulationen, die sich in der Vergangenheit erholt haben, zum Beispiel beim Storch. Können wir daraus was lernen für die Gartenvögel?
Ja, indirekt können wir daraus auch was lernen. Oftmals ist es so, diejenigen Vogelarten, die sich in den letzten Jahrzehnten erholt haben, das sind oftmals sehr charismatische, große Vögel, die man gezielt auch durch Maßnahmen unterstützen kann. Auch bei dem Seeadler ist das so oder beim Wanderfalken. Bei den meisten Stadtvögeln oder bei den meisten Gartenvögeln ist das gar nicht so einfach. Wir können, wie gesagt, bei Kohlmeisen und Staren können wir mit Nistgästen helfen, weil sie Höhlenbrüter sind und oftmals eben keine natürlichen Höhlen vorhanden sind. Bei Arten wie der Schwalbe zum Beispiel, der Mehlschwalbe, die gerne an Gebäuden brütet, da kann man auch helfen, indem man Nistkästen oder Kunstnester anbietet und vor allem durch Aufklärung, indem man den Leuten auch erzählt, wie schlecht es diesen Arten geht, dass man dann vielleicht auch eher in Kauf nimmt, dass der Balkon oder der Garten vielleicht etwas, zugekackt ist und sich dann eher daran erfreut, dass die Schwalben vielleicht das eigene Heim oder den eigenen Balkon ausgesucht haben.
Martin Rümmler, der Vogelschutzexperte des NABU. Herr Rümmler, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Wer in einen Flieger steigt und 3 Stunden später als geplant an seinem Ziel ankommt oder noch später, hat Anspruch auf Entschädigung von der Fluggesellschaft, mit der er geflogen ist. Es sei denn, es gab ein Unwetter oder das Flughafenpersonal hat gestreikt. Bislang gibt es zwischen 250 und 600 Euro. Noch. Denn die EU-Kommission, die hätte gerne, dass Fluggesellschaften erst zahlen müssen, wenn die Flüge mindestens 5 Stunden oder mehr zu spät kommen. Staaten wie Deutschland, die tun sich schwer damit, das in Brüssel durchgehen zu lassen. Fragen wir Peter Kapern. Heute sollen ja die Verkehrsminister in Brüssel eigentlich da Nägel mit Köpfen machen, aber so richtig einig sind sie sich nicht. Warum?
Naja, da lohnt es sich vielleicht nochmal etwas auszuholen. Die derzeit geltende Regelung, die du gerade beschrieben hast, die gibt es seit 2004, also ab 3 Stunden Verspätung unter Umständen Anspruch auf Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro, um die mal ganz kurz zu skizzieren. Und ein Problem dieser Regelung ist, dass die Fluglinien immer gejammert haben, das kommt uns zu teuer, das ist auch nicht gut für die Passagiere. Und Es gibt außerdem ein gehöriges Maß an Rechtsunsicherheit, weil diese Formulierung, dass unter Umständen ein Entschädigungsanspruch entsteht, der hat immer dazu geführt, dass viele Verfahren vor Gericht gelandet sind. Also hat die EU-Kommission einen anderen Vorschlag gemacht, der die Schwellen anhebt, so wie gerade skizziert. Entschädigung erst ab 5 Stunden, auf Langstrecken sogar erst ab 9 Stunden. Aber da lohnt sich ein genauer Blick. Dieser Vorschlag stammt aus dem Jahr 2013. Und die Tatsache, dass es für diesen Vorschlag bislang keine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten gegeben hat, zeigt, dass der eigentlich so tot ist, wie ein Vorschlag nur tot sein kann. Und dann, zur Überraschung aller, hat die polnische Ratspräsidentschaft diesen Vorschlag aus der Leichenkammer gezogen vor wenigen Wochen und hat gesagt, wir wollen doch nochmal versuchen, ob da nicht was geht. Und dieser Versuch läuft nun seit einigen Wochen. Es hat verschiedene Anläufe der Botschafterrunden der Mitgliedstaaten gegeben, Kompromisse zu schmieden. Gelungen ist das bisher nicht. Deutschland hat da eine, das muss man sich notieren im Kalender, eine tatsächlich gemeinsam vorgetragene Position der Koalitionspartner. Und die lautet, wir wollen es bei der 3-Stunden-Regelung belassen. Allerdings dann sozusagen eine Flatrate bei der Entschädigungshöhe von 300 Euro einführen. Das würde dann auch den Fluglinien ein wenig helfen. Ob man irgendwie aus dem, was da alles im Raum schwebt, heute einen Kompromiss schmieden kann, ist im Moment noch offen.
Wenn es so käme, wie sich Polen zum Beispiel das wünscht, da würde ja angeblich nur noch einer von 5 Flugpassagieren überhaupt Entschädigung bekommen im Vergleich zu jetzt. Welche Interessen stehen denn dahinter?
Naja, die Fluglinien verweisen zum Beispiel darauf, dass sie im letzten Jahr 500 Millionen an Entschädigungen gezahlt haben. Das ist ihnen zu viel in einem hart umkämpften Markt. Michael O'Leary, Chef von Ryanair, der ja immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, der sagt zum Beispiel, es kann doch nicht sein, dass Passagiere für 100 Euro ein Ticket kaufen und dann anschließend 300 Euro oder noch mehr an Entschädigung bekommen. Und die Fluglinien sagen, diese 3-Stunden-Frist, die uns gesetzt ist, um für beispielsweise ein Ersatzflugzeug mit einer Ersatzcrew zu sorgen, die ist zu kurz. Und das führt dann dazu, dass Fluglinien erst gar nicht versuchen, ein Ersatzflugzeug zu kriegen, weil sie sagen, na, die Hotelkosten und die Entschädigungskosten, die haben wir sowieso an der Backe. Das schadet dann eher den Passagieren, deren Flüge verspätet waren. So die Argumentation der Fluglinien. Die Verbraucherschützer sagen, die 3-Stunden-Regel, die übt Druck auf die Airlines aus, ein Mindestmaß an Pünktlichkeit aufrechtzuerhalten. Und wenn die fällt, dann würde es noch schlimmer werden mit den Flugverspätungen. Und dann gibt es noch eine Interessensgruppe in diesem ganzen Streit. Das sind die Unternehmen, die die Entschädigungen für die Flugpassagiere, verspäteten Flugpassagiere eintreiben. Das ist ja ein großes Businessmodell. Also ein munteres Hin und Her auf dem Lobbyistenmarkt hier bei dieser Frage.
Peter, kurz noch, wenn sich die Staaten jetzt nicht einigen können, kann es dann auch sein, dass sich gar nichts ändert?
Ja, so ist das ja seit 2013.
Okay. Peter Kapern aus Brüssel, danke für die Einschätzung. Klimaschutz ist ja gerade nicht so hoch im Kurs, schon gar nicht in den USA, aber auch bei uns nicht. Und die Politik erweckt den Eindruck, als wolle sie die Bürgerinnen und Bürger davon verschonen, aus Angst, dass die sie dafür abstrafen. So viel Angst müsste sie gar nicht haben, sagt Linus Mattauch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nach einer neuen Untersuchung. Ich habe vor der Sendung mit ihm geredet. Er leitet die Forschungsgruppe Gesellschaftlicher Wandel und Wohlergehen. Guten Tag, Herr Mattauch.
Guten Tag, Frau Pfister.
Herr Mattauch, es klingt erstmal erstaunlich positiv für mich. Hat es Sie selber überrascht, dass so viele sagen, Klimaschutz ist mir was wert und der darf mich gern auch was kosten?
Das hat uns nicht so sehr überrascht. Wir haben vorher schon die Hypothese gebildet aus einer anderen Befragung, dass der globale Klimaschutz erstaunlich populär ist. Bevölkerungen verstehen, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist. Und wenn er dort gemacht würde, ist er auch populär. Es ist zudem so, dass auch andere Befragungen schon ermittelt haben, dass andere Formen von Umverteilung in den globalen Süden, zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit finanzieren, oder Steuern auf Millionäre, um daraus ein Grundeinkommen für die Ärmsten der Welt zu finanzieren, das auch sehr populäre Politikmaßnahmen wären.
Also verstehe ich das richtig? Klimaschutz zu Hause ist großer Kritik unterzogen, weil der geht ans eigene Portemonnaie. Aber wenn er sich an die Ärmsten richtet oder denen helfen könnte, ist er eher populär?
Das haben wir nicht ganz so gemeint. Der Kern unserer Untersuchung ist, das wir finden, selbst dann, wenn die Menschen im globalen Norden, in Deutschland zum Beispiel, etwas mehr bezahlen müssen, unter dem Strich also Kosten haben, dann ist der Klimaschutz trotzdem dann populär, wenn er global gemacht wird. Weniger populär, das finden wir auch, sind nationale Maßnahmen, wie das Heizungsgesetz es gewesen ist oder das Verbrennerverbot.
Also es geht dann eher darum, dass man sagt, ah okay, wenn alle mitmachen, dann wüsste ich nicht, warum mein Land sich irgendwie verweigern sollte. So in die Richtung?
Das ist schon richtig. Es geht vor allem darum, dass wir hier prüfen, was die wichtigste Botschaft der Wirtschaftswissenschaft ist, wie Klimaschutz gemacht werden soll. Das ist nämlich die, dass die fossilen Ressourcen, die CO2-intensiven Güter, teurer gemacht werden sollten. Das nennt man CO2-Preise. Die Wirtschaftswissenschaft hat gesagt, dass das global geschehen muss. Also die Bürgerinnen scheinen zu verstehen, dass das weniger bringt, wenn ein Land vorangeht und zu Hause seine fossilen Ressourcen teurer macht, wenn die anderen nicht mitnehmen. Das ist so. Wichtig daran ist uns aber auch der Aspekt der Umverteilung. Die internationalen Klimaverhandlungen gehen ja nur sehr langsam voran. Und ein wichtiger Teil scheint zu sein, dass dabei Fragen der globalen Gerechtigkeit ausgetragen werden. Unsere Untersuchung würde also nahelegen, dass zumindest die Bevölkerung das für eine positive Idee hält, wenn dabei mehr globale Umverteilung geschieht.
Die Menschen im globalen Norden oder in den eben reichen Ländern, die stimmen zu, obwohl sie wissen, dass ihr Land dabei draufzahlt. Auch in der EU, auch in den USA. Aber trotzdem ist diese Annahme ja irgendwie abstrakt. Verändert sich nicht alles, wenn Sie nach dem eigenen Verzicht fragen, dem eigenen Anteil, der ja zwangsläufig damit auch einhergeht?
Also wir haben unseren Probanden schon vorgelegt und auch geprüft, dass die das verstehen. Ein durchschnittlicher Deutscher würde dann im Jahr vielleicht etwas 50 bis 100 Euro mehr zahlen unter dem, was wir dazu berechnen. Ist natürlich richtig, dass jegliche Befragungsforschung nicht perfekt darstellen kann, wie Menschen handeln würden, wenn das real wäre. Wir haben dennoch, da uns das Ergebnis ja selber doch beschäftigt hat, einige Untersuchungen dazu durchgeführt, ob das wirklich so ist. Und dennoch finden wir, also in Deutschland sind es 71% unserer Befragten, die, wenn sie sich entscheiden müssen, soll das gemacht werden oder soll das nicht gemacht werden, sagen jawohl, das fänden wir eine gute Idee, wenn Klimaschutz so ausgestaltet würde.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Befragten es wirklich ernst meinen?
Es ist schon so, wenn wir die Befragten dann noch ausprobieren lassen, was fallen ihnen für Gründe dafür oder dagegen ein, dass die Zustimmung etwas sinkt. Man könnte das so verstehen, wie vorwegzunehmen, dass über jede politische Entscheidung ja eine öffentliche Debatte stattfindet. Es gibt also Studien, die zeigen, nachdem über Politikmaßnahmen öffentlich länger diskutiert und von politischen Entscheidungsträgerinnen sich gestritten wurde, dann sind diese Politikmaßnahmen weniger populär. Eine Implikation könnte also sein, dass die politischen Entscheidungsträger möglichst keinen Streit über sowas produzieren sollen intern. Das haben schon viele gesagt. Aber auch, wenn sie globale Klimapolitik machen, dass dann der Aspekt der Umverteilung dabei sehr wichtig ist.
Das widerspricht so ein bisschen dem Aspekt, dass natürlich über Maßnahmen des Klimaschutzes in einer Demokratie auch gestritten werden soll, weil es auch ans Eingemachte geht und den Menschen auch ans Portemonnaie geht. Das heißt, was Sie sagen, ist, so wie es beim Heizungsgesetz gelaufen ist, das war schlecht gemacht. Hätte man das anders gemacht, wäre das für Populisten nicht so eine Steilvorlage gewesen, das auszuschlachten und komplett zu diskreditieren.
Das sehen wir auch so. Selbstverständlich gehört eine produktive Auseinandersetzung über den besten Weg zu einer Demokratie. Es findet aber ja zu anderen Teilen der Klimapolitik auch durchaus statt, dass ich empfinde zum Beispiel die Debatte darüber, dass Europa einen zweiten Emissionshandel bekommen soll. Also Verschmutzungsrechte werden gehandelt. Das soll in Europa auch für Verkehr und Gebäude dann in 2027 eingeführt haben. Ich finde die Debatte darüber eher rational und produktiv, damit die Dekarbonisierung von Gebäude und Verkehr über den Emissionshandel effizient ausgestaltet werden kann.
Ein Satz, der mir hängen geblieben ist bei Ihrer Auswertung, ist, dass Politiker beim globalen Klimaschutz weniger Angst vor den Menschen haben sollten. Was sagen Sie einem Politiker, der Ihnen sagt, ja, das ist leicht gesagt als Wissenschaftler?
Ich habe erstmal Sympathie für so einen Politiker, denn die globale Ebene ist vielleicht die schwierigste Ebene. Und ich würde schon vertreten, dass unsere Ergebnisse ein neues Licht darauf werfen, dass man bei den Fragen der internationalen Klimapolitik nicht, wobei es darum geht, wenn Klimakonferenzen sind, dass bisher der globale Norden sich nicht genug bemüht hat, Umverteilung zum globalen Süden glaubwürdig zu organisieren, damit der globale Süden dann auch in den Pfad einschlägt, wo die Emissionen gesenkt werden können. Und unsere Vermutung ist, dass es tatsächlich weniger angreifbar für Populisten ist, eben weil diese Umverteilungsmaßnahmen sehr populär sind.
Linus Mattach war das, Robert Bosch, Juniorprofessor an der TU Berlin und Leiter der Forschungsgruppe Gesellschaftlicher Wandel und Wohlergehen beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank, Herr Mattach.
Danke.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall hat, der ist automatisch versichert. Wer privat von der Leiter fällt oder einen Auto- oder Fahrradunfall hat, der nicht. Lohnt sich also eine private Unfallversicherung? Annette Eversberg hat nachrecherchiert.
Der Sturz von der Leiter im Garten, der Versuch, schwer zugängliche Stellen beim Fensterputzen zu erreichen oder die Fahrt mit dem Mountainbike durch die Berge. Auch die Autofahrt auf privaten Reisen, das alles sind risikoreiche Tätigkeiten. Eine private Unfallversicherung soll diese Risiken abdecken. Bei der Ausübung privater Tätigkeiten gilt sie jederzeit und weltweit. Was allerdings aus der Sicht der Versicherer ein Unfall ist, das haben sie in ihren Bedingungen genau definiert. Ulf Linke, leitender Mitarbeiter aus dem Bereich Verbraucherschutz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin.
Wenn ein plötzliches Ereignis passiert, bei dem Sie sich dauerhaft verletzen tatsächlich, dann würde das die private Unfallversicherung entschädigen.
Dauerhaft heißt, dass die private Unfallversicherung nur dann zahlt, wenn Invalidität die Folge eines plötzlichen Unfalls ist. Ulf Linke.
Dauerhaft ist nicht, wenn Sie für ein halbes Jahr mit Gips nicht so einsatzfähig sind wie normalerweise, sondern dauerhaft, da geht man davon aus, wenn die Beeinträchtigung länger als 3 Jahre dauert.
Was Invalidität im Einzelnen bedeutet, definieren die Versicherer mit einer Gliedertaxe. Elke Weidenbach, Referentin für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Im schlimmsten Fall, man verliert durch einen Verkehrsunfall eine Gliedmaße. Das wäre ein ganz typischer Unfall und danach richtet sich dann auch die Höhe der Versicherungssumme.
Für den Verlust eines Auges zahlen Versicherungen 50% der vereinbarten Versicherungssumme. Für einen Fuß 20%, für den Verlust eines Zehs aber nur 5%. Viele Versicherer bieten aber Policen mit einer Progression an. Elke Weidenbach.
Die Progressionstarife im Unfallversicherungsbereich beinhalten eine relativ niedrige Versicherungssumme bei einem geringen Invaliditätsgrad. Und erhöht sich der Invaliditätsgrad, erhöht sich auch die Versicherungssumme überproportional. Das heißt, Sie bekommen vielleicht bei einer 50-prozentigen Invalidität 100.000 Euro ausgezahlt, während Sie bei einer Vollinvalidität 500.000 Euro ausgezahlt bekommen.
Außerdem bieten Versicherer Zusatzleistungen an, die man mitversichern kann. Alles das aber immer gegen entsprechend höhere Tarife. Ulf Linke.
Sie können über die Unfallversicherung auch den Todesfall absichern, ein Krankenhaustagegeld vereinbaren, ein Genesungsgeld, Such-, Rettungs- und Bergungseinsätze mit absichern. Das ist dann ein breites Spektrum und da müssten Sie dann jeweils gucken bei der Versicherung, ob die das versichert und wie teuer die Versicherung am Ende dann wirklich ist, wenn Sie das alles absichern.
Ob sich im Einzelfall eine private Unfallversicherung lohnt, sollte man genau überprüfen. Denn in mehr als 90% aller Fälle werden Menschen nicht durch Invalidität, sondern durch Krankheit berufsunfähig und in ihrer Lebensführung beeinträchtigt. Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen empfiehlt die private Unfallversicherung nur für solche Personen,
die jetzt keinen anderen Versicherungsschutz genießen, zum Beispiel über die gesetzliche Unfallversicherung. Bei Hausmännern, Hausfrauen sollte man anfangen, Selbstständige, die sich nicht über die gesetzliche Unfallversicherung versichern. Aber auch Menschen, die sagen, okay, ich möchte so etwas auch machen, das können sie natürlich machen, aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, solche Verträge noch zusätzlich abzuschließen.
Bei der Überprüfung von Kosten und Nutzen einer privaten Unfallversicherung ist schließlich auch der Vergleich mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll. Ulf Linke von der BaFin.
Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, da sind Sie nicht nur gegen Unfälle abgesichert, sondern auch gegen Krankheiten. Bei der Unfallversicherung wirklich nur gegen Unfälle, also gegen plötzliche Ereignisse und die Folgen daraus.
Das war der Verbrauchertipp. Und das war's auch von uns, von der Sendung Umwelt und Verbraucher. Christoph Heinemann, der nimmt Sie hier gleich in Empfang mit den Informationen am Mittag. Und da geht's auch um das nächste große Treffen im Oval Office. Friedrich Merz besucht heute Donald Trump. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.